Ja, ich stelle mich noch mal ganz kurz vor. Ich bin der Michel. Ich bin 29 Jahre alt und bin verheiratet mit meiner Frau Tabea.
Ja.
Und genau, wir haben ein Kind, einen kleinen Sohn.
Abbiamo un figlio piccolo.
Und der Giuliano, ich kenne Giuliano schon seit mehreren Jahren. Und ja, er hat gefragt, ob einer von uns aus Münster mal herkommen kann. Und dann, jetzt bin ich hier.
Conosco Giuliano da diversi anni e Giuliano ha chiesto se qualcuno della comunità di Münster potesse venire a predicare, quindi sono qua.
Okay. Der Predigttext steht in 1. Samuel 11.
Il testo di oggi tratta prima Samuele 2. 11, scusate.
Der Titel der Predigt lautet Saul als Leiter von Gott bestätigt.
Il titolo della predica è Saul come guida confermata da Dio.
Vielleicht wundert sich der eine oder andere über den Text, weil man so Saul vielleicht nicht in Erinnerung hat.
Può un po' sorprendere perché magari non ci si ricorda di Saul in questo modo.
Wir werden aber sehen, dass dieses Kapitel ein Lichtblick in seinem Leben ist.
Però vedremo che questo testo, in questo capitolo, ci farà chiarezza riguardo alla figura di Saul da questo punto di vista.
Und in diesem Kapitel sehen wir, dass er gute Charaktereigenschaften hatte, von denen auch wir ein bisschen was mitnehmen können, auch wenn sich das in seinem Leben sehr schnell verändert hat, aber in diesem Kapitel davon können wir was mitnehmen.
In questo capitolo possiamo prendere anche esempio di alcune qualità di Saul, anche se più avanti il suo carattere cambierà velocemente.
Ich habe den Text in zwei Abschnitte eingeteilt. Der erste Abschnitt, das sind die ersten vier Verse, da sehen wir eine Herausforderung.
Ho suddiviso questo testo in due parti. La prima parte va dal verso 1 al verso 4 e tratta, diciamo, il tema della sfida.
Der zweite Abschnitt, das ist dann die Reaktion von Saul. Und da stechen vier Punkte heraus, nämlich seine Reaktion war voll Initiative, voll Glaube, voll Verstand und voll Demut.
E nella seconda parte, dal verso 5 al 15, si può suddividere in quattro parti. La prima parte, diciamo, piena iniziativa, la seconda parte piena fede, pieno intendimento e piena umiltà.
Ok, ich lese die ersten vier Verse von Kapitel 11.
Leggiamo i primi quattro versi.
Ich lese die einfach und dann kannst du die vielleicht lesen. Ne? Ja. Und Nahas, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabes in Gilead. Da sprachen alle Männer von Jabes zu Nahas, schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Aber Nahas, der Ammoniter, antwortete ihnen, unter dieser Bedingung will ich mit euch einen Bund schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit auf ganz Israel Schmach bringe. Da sprachen die Ältesten von Jabes zu ihm, gib uns 7 Tage Frist, dass wir Boten senden in das ganze Gebiet Israels. Wenn es dann niemand gibt, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibea Saul und sprachen diese Worte vor den Ohren des Königs. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte.
Nas, l'Ammonita, salì e si accampò contro Jabes di Galaad. Tutti quelli di Jabes dissero a Nas, fa alleanza con noi e noi ti serviremo. Nas, l'Ammonita, rispose loro, io farò alleanza con voi a questa condizione, che io cavi a tutti voi l'occhio destro per far disonore a tutto Israele. Gli anziani di Jabes gli dissero, concedici 7 giorni di tregua, perché inviamo dei messaggeri per tutto il territorio di Israele. Se nessuno verrà in nostro aiuto, ci arrenderemo a te. I messaggeri giunsero dunque a Gibea di Saul. Riferirono queste parole in presenza del popolo, e tutto il popolo alzò la voce e pianse.
Die Ammoniter sind die Nachkommen von Lot, und Lot war ein Neffe von Abraham. Also die Ammoniter und die Israeliten, das sind eigentlich verwandte Völker, aber trotzdem waren sie immer wieder im Streit gewesen.
Gli Ammoniti sono discendenti da Lot, il quale era cugino, comunque parente di Abramo, nipote di Abramo. E quindi questi due popoli, Israele e gli Ammoniti, erano diciamo parenti, consanguinei, però hanno sempre avuto difficoltà nei rapporti, hanno sempre litigato tra di loro, diciamo.
Der Name Nahas, das bedeutet übersetzt Schlange. Und wenn wir an eine Schlange denken, dann denken wir natürlich automatisch an den Teufel in 1. Mose, der sich als Schlange präsentiert. Und für uns ist die Schlange oft so ein bisschen der Inbegriff des Bösen, sag ich jetzt mal.
Nas, questo nome, significa serpente. E quando pensiamo al serpente pensiamo ovviamente a Satana, al nemico, e pensiamo anche a qualcosa di male.
Und auch am Charakter von dem Nahas erkennen wir viele Parallelen zu dem Teufel, nämlich er war sehr brutal, er war sehr ein grausamer Herrscher gewesen.
E possiamo vedere anche nel carattere di Nas che come il diavolo era brutale. Was war der zweite
eigentlich? Brutal und grausam.
Grausam, ja. Scusate, mi aiutate? Maligno.
Ja. Also bevor er bereit ist, einen Bund zu schließen, möchte er den Leuten lieber ein Auge ausstechen. Ja, das war damals in der Zeit, auch bei den Philistern, das war einfach ein Zeichen der Erniedrigung. Wir sehen es auch bei Simson. Simson, als er bei den Philistern war, ihm wurde die Augen ausgestochen und er musste vor den Philistern tanzen. Das war einfach ein Zeichen der Erniedrigung gewesen.
Possiamo vedere anche qua che Anas avrebbe fatto questo patto, però ad una condizione, ovvero diciamo cavare l'occhio destro, ed era un'usanza anche tra i filistei che indica proprio un atto di umiliazione da parte dell'altro popolo.
Also es war wirklich eine Person, vor der man einfach Angst hatte, ja? Und er war sehr stolz, er ist sehr eingebildet und über seine militärische Streitmacht wird nichts gesagt, aber da kommen wir später nochmal drauf hin. Es ist wahrscheinlich, dass er eine sehr große Streitmacht bei sich hatte.
E questo personaggio ha un carattere molto orgoglioso, possiamo vedere. Riguardo alle sue strategie militari adesso non ne parleremo, però diciamo che aveva proprio questo carattere molto che si innalza, no? Orgoglioso.
Die Männer von Jabes oder die Bevölkerung von Jabes, als sie diese Bedrohung sehen, dann sind sie direkt bereit, mit dem Feind einen Bund zu schließen.
Allora il popolo reagì con paura ed era pronto, disposto a fare questo patto con il nemico, diciamo.
Das Volk zu der Zeit hatte, also das Volk Israel, hat Gott als ihren König verworfen. Sie wollten nicht mehr Gott als ihren König, sondern sie wollten einen menschlichen König, der ihre Kriege führt. Ja, also das passt eben zu der Zeit, sie haben Gott verworfen, aber mit dem Feind wollen sie einen Bund eingehen, einen Deal schließen sozusagen.
Il popolo di Israele aveva rigettato Dio come proprio re, come proprio sovrano, e preferiva appoggiarsi a un essere umano, e quindi era disposto a fare anche questo patto con quest'altro popolo.
Ein Kapitel vor 11, nämlich 10, Da war es so gewesen, dass, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dass Saul schon gesalbt wurde von Samuel, aber er war noch nicht im Amt. Er war noch nicht, wir würden sagen, er wurde noch nicht zum König gekrönt, aber das Volk wusste, Saul wird der nächste König werden.
Nel capitolo precedente, nel capitolo 10, viene raccontato come Saul fosse stato già unto come re da Samuele, però quindi riconosciuto anche dal popolo di Israele come re, però non aveva ricevuto l'incoronazione ufficiale.
Jetzt war natürlich die Frage, wer ist jetzt für diese Bedrohung verantwortlich? Ja, also alle wussten, Saul ist der nächste König.
Tutti sapevano in Israele che Saul era re, però chi sarebbe stato, diciamo, responsabile dell'incoronazione?
Sie haben sich natürlich gefragt, wird der Saul mit dieser Situation fertig? Und scheinbar hat man es ihm nicht zugetraut, sonst hätte es gereicht, nur die Boten zu Saul zu senden, aber man hat Boten nach ganz Israel gesendet.
Sì, che lo sapeva già tutto il popolo, anche se non ce n'era bisogno, bastava che lo sapesse Saul, che lui era re.
Okay. Also wir sehen, hier ist eine große Herausforderung, speziell für diese Stadt Jabes, aber im Moment ist noch keine Rettung in Sicht, sie haben Angst.
Diciamo, questo popolo di Jabes aveva paura. E non vedeva una via d'uscita, diciamo, dalla situazione.
Ich übertrage das mal auf uns. Vielleicht haben auch wir mit Herausforderungen zu kämpfen. Und unsere Herausforderungen sind wahrscheinlich keine grausamen Herrscher, so wie das in dem Bibeltext ist, sondern vielleicht eher Anfechtungen in Form von Versuchungen, von Sorgen, von Ratlosigkeit. Vielleicht sind es Probleme auf der Arbeit, Probleme in der Ehe, in der Gemeinde, in der Kindererziehung. Ich denke, da gibt es viele Beispiele, wo wir Herausforderungen haben.
E come in questo testo, anche noi nella nostra vita privata, personale, abbiamo sfide, abbiamo prove, abbiamo tentazioni, abbiamo problemi al lavoro, problemi nel matrimonio, nel crescere i figli, diverse situazioni che ci rendono magari la vita difficile.
Jetzt ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Sind wir wie die Männer von Jabes, wo Gott anzuflehen überhaupt keine Option ist, oder rechnen wir mit Gott, der alle Macht hat?
Come reagiamo noi, come il popolo di Jabes, che fu preso da paura e che non si affidò a Dio, oppure facciamo diversamente?
Gott lässt Herausforderungen in unserem Leben ganz bewusst zu, auch wenn es für uns oft unverständlich und schmerzhaft ist, aber er lässt es zu, weil er damit einen Plan hat oder auch weil er uns damit verändern möchte.
E Dio permette certe situazioni, certe difficoltà e prove nella nostra vita, anche quando ci sembra non bello e difficile, ma perché lui ha un piano per la nostra vita.
Wir kommen zum nächsten Abschnitt, nämlich die Reaktion von Saul. Und wir kommen zum ersten Punkt. Du kannst gerne die Verse 5 bis 8 lesen, dann verstehen es sowieso alle.
Adesso passiamo al secondo punto, cioè la reazione di Saul. E leggeremo dal verso 5 all'8 riguardo a questo primo punto della seconda parte, che è l'iniziativa. Ed ecco, Saul tornava dai campi dietro ai buoi e disse: «Che cos'ha il popolo? Perché piange?» Allora gli riferirono le parole di quelli di Jabes. Lo spirito di Dio investì Saul quando udì queste parole, ed egli si infiammò d'ira. Prese un paio di buoi, li tagliò a pezzi, li mandò per mano dei messaggeri in tutto il territorio di Israele e disse: «Così saranno trattati i buoi di chi non seguirà Saul e Samuele. Il terrore del Signore si impadronì del popolo e partirono come se fossero stati un uomo solo. Saul li passò in rassegna a Bezek. I figli di Israele erano 300.000 e gli uomini di Giuda 30.000».
Also Saul kommt von der Arbeit, er war Feldarbeiter gewesen und er ist auch nach seiner Salbung, ist er noch ganz normal seinem Beruf nachgegangen. Und er kommt von der Arbeit und wahrscheinlich war er müde und fertig nach seinem Arbeitstag, aber wir sehen, er hatte trotzdem noch ein offenes Ohr für die Nöte von den anderen Leuten.
E qui vediamo che Saul, nonostante il suo incarico di re, lavorava ancora nei campi e dopo una lunga giornata nei campi era sicuramente stanco, però aveva ancora un orecchio aperto per sentire i bisogni del popolo.
Und Saul wurde erzählt, was sich dort in dieser Stadt Jabes ereignet hat. Und wir lesen, dass der Geist Gottes über ihn kommt und dass sein Zorn sehr entbrannte. Und das war hier sicherlich ein heiliger und Gott gewollter Zorn.
Nel verso 6 vediamo come lo Spirito di Dio investì Saul e lui fu preso da ira, si infiammò di ira. Quest'ira però era un'ira che veniva da Dio.
Wir wissen, dass Saul später ein Mann war, der immer wieder mit Zorn zu kämpfen hatte.
E vedremo anche più avanti che Saul anche in futuro avrà problemi però con l'ira.
In Jakobus 1 Vers 20
da Giacomo steht 1 versetto 20.
Da steht der Vers, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit.
Giacomo 1:20. Perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio.
Da sehen wir, dass unser menschlicher Zorn, der aus unserem sündigen Herzen kommt, nie das bewirkt, was Gott möchte. Aber in diesem Fall scheint es anders zu sein, nämlich dass durch den Heiligen Geist, dass das in Saul einen heiligen Zorn auslöst, der ihm zu einer ganz konkreten Handlung führt.
In Giacomo vediamo che l'ira che viene dall'uomo, dalla carne, non porta a niente, è infruttuosa. Però nel testo di Samuele che abbiamo letto è un'ira che viene da Dio, un'ira santa, e il Signore ha un piano, quindi è un'ira che viene diretta dal Signore.
Also sein Feierabend war ihm nicht wichtiger gewesen als die Sorgen und Nöte von anderen Menschen. Und ich denke, dass ihm ganz bewusst war, dass er jetzt an der Reihe ist, was zu tun. Und dass er darin jetzt auch seine Aufgabe und seine Verantwortung gesehen hat, als angehender König von Israel.
Samuele qui comprese che nonostante lui fosse stanco dal lavoro, la cosa più importante era obbedire al Signore. Lui capì in quel momento che il Signore aveva un piano, c'era del lavoro da fare per lui come re.
Ich habe mich gefragt, warum tut er ein Gespann Rinder, also das ist ein Pärchen, zwei Rinder, die nebeneinander hergehen, warum tut er die zerteilen und verschicken?
Io mi sono chiesto perché lui prende questa coppia di buoi, li fa pezzi e li manda per il territorio.
Ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass Gewalt und Drohung das richtige Mittel ist, um eine Anhängerschaft zu gewinnen.
Io personalmente non credo che la violenza sia un modo per istigare, diciamo, per farsi seguire.
Auf jeden Fall sehen wir, dass sein Mittel war sehr radikal gewesen, aber es hat eine riesen Auswirkung gehabt.
Nonostante i mezzi che lui ha utilizzato, questo però ha portato a una reazione nel popolo.
Wir lesen nämlich, dass der Schrecken des Herrn auf das Volk gefallen ist. Was damit genau gemeint ist, da bin ich mir unsicher. Er hat ja auch eine Drohung ausgesprochen, vielleicht war es einfach auch diese Angst davor gewesen. Wir lesen ja, dass der Schrecken des Herrn auf das Volk gefallen ist, nachdem er diese Drohung ausgesprochen hat, ne? Und vielleicht haben die Leute Angst gehabt wegen der Drohung oder vielleicht waren sie auch erstaunt gewesen, dass der Saul plötzlich aktiv wurde.
Praticamente la reazione del popolo fu che fu preso dal timore del Signore. Non sappiamo se per che forse loro avevano visto la reazione di Saul, che di punto in bianco aveva questo incoraggiamento, stava già facendo qualcosa per il popolo.
Wir sehen, obwohl Saul die Initiative ergreift und obwohl das Volk seinem Ruf folgt, ist es aber letztendlich Gott, der hier lenkt, und es ist Gott, der sich dadurch eindeutig zu Saul stellt.
Sì, hanno visto il popolo, ha notato la reazione di Saul e l'ha vista come se avesse il favore del Signore, fosse guidata dal Signore.
Die Folge war gewesen, dass eine Armee entstanden ist von 330.000 Soldaten.
E qui c'è scritto che tra Israele c'erano 300.000 soldati addirittura. Giuda 30.000.
Diese Riesenarmee, das war erstmal organisatorisch und logistisch eine Riesenherausforderung gewesen, ja?
Assemblare così tante persone è stata comunque sicuramente una sfida difficile in così poco tempo, no?
Wir lesen, dass die Armee in Bezek zusammengekommen ist und dass die Armee dort von Saul gemustert wurde. Also er musste das ja irgendwie organisieren, er musste Offiziere, Kommandeure einsetzen, es musste ja eine gewisse Struktur geschaffen werden, dass das überhaupt funktioniert.
E vediamo nel verso 8 come Saul ha dovuto anche dare una struttura a questa armata, dare incarichi, stabilire ufficiali, sottufficiali e quant'altri.
Diese Armee war in dieser Zusammenstellung komplett ungeschult und unerfahren gewesen. Und das zeigt einfach auch, dass Gott hier schon Wunder tut und dass wir hier auch schon ganz klar Gottes Handschrift sehen.
E possiamo vedere anche che questi erano soldati inesperti, era un'armata che è stata organizzata dal nulla, e qui possiamo vedere la mano di Dio, come lui dirige le cose e fa miracoli.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein banales Beispiel, aber wenn eine Fußballmannschaft von 11 Leuten eine Taktik braucht, ein System braucht, um als Einheit zu spielen, wie viel mehr dann 330.000 Soldaten?
E se guardiamo a una squadra di calcio di 11 giocatori, quanto sforzo serve per trovare delle tattiche per farli giocare nell'unità? Quanto più un'armata del genere.
Wie ist das bei uns? Wie reagieren wir, wenn Menschen in unserem Umfeld, wenn sie Nöte oder Probleme haben? Tun wir das ignorieren und sehen wir das gar nicht? Oder handeln wir vielleicht wie der Saul, der die Not sieht, auch wenn es vielleicht ja, den Feierabend oder seine Ruhe kostet?
Noi come facciamo quando vediamo nella nostra vita persone che hanno bisogno di aiuto, se siamo stanchi dopo il termine del lavoro, se siamo disposti ad aiutarli e come siamo disposti ad aiutarli.
Ich will keinen seinen Feierabend, seinen wohlverdienten Feierabend schlecht reden. Ich genieße meinen Feierabend auch und meine Ruhe, aber lasst uns doch da einfach einen Blick haben und auch die Verantwortung sehen, die Initiative ergreifen, wenn Menschen in unserer Umgebung oder Menschen, für die wir Verantwortung haben, wenn sie Nöte haben.
Non voglio gettare discredito sul Feierabend, sul termine del lavoro durante la giornata, perché anch'io mi piace godere di quel tempo dopo il lavoro, però cerchiamo di riflettere se siamo responsabili anche per chi ha bisogno nel nostro circondario, nella nostra vita, se abbiamo veramente quella disponibilità.
Ich komme zum nächsten Punkt, nämlich sein Glaube. Du kannst gerne die Verse 9 und 10 einmal vorlesen.
Trattiamo adesso il punto della sua fede, dal verso 9 al 10. E dissero a quei messaggeri che erano venuti: dite così agli abitanti di Jabes di Galaad: domani, quando il sole sarà in tutto il suo calore, sarete liberati. I messaggeri andarono a riferire queste parole a quelli di Jabes. i quali si rallegrarono e dissero agli ammoniti: domani verremo da voi e farete di noi tutto quello che vi parrà.
Wir sehen hier überhaupt keine Spur von Zweifel, sondern nur puren Optimismus. Und Saul hatte diesen Glaube, dass er mit seiner Armee und mit Gottes Hilfe, dass sie erfolgreich sein werden und dass sie siegen werden.
E qui vediamo che nel popolo non c'era traccia di dubbi, erano ottimisti, avevano questa grande fede. E Saul stesso aveva questa grande fede che con la sua armata avrebbe sconfitto gli ammoniti.
Und diese Botschaft, die haben sie auch weitergegeben an das Volk von Jabes, und diese Botschaft hat natürlich pure Freude ausgelöst. Die Menschen waren in Not, sie haben wirklich wahrscheinlich den Tod vor Augen gesehen, und das war klar, dass diese Botschaft dass das Freude auslöst, obwohl noch überhaupt nichts erstmal gewonnen war.
Possiamo vedere come il popolo di Jabes si è rallegrato che questa, diciamo, iniziativa ha portato gioia nei cuori, nonostante non avessero ancora visto nessun risultato davanti ai loro occhi.
Die Männer von Jabes, das steht dann am Ende von diesem Abschnitt. Sie täuschen dann vor, dass sie sich am nächsten Tag den Ammonitern stellen werden. Also das war ein kluger Zug, denn so hat Nahas nicht mit einem Angriff gerechnet. Er war wahrscheinlich so stolz gewesen, dass ihm das wahrscheinlich sogar noch geschmeichelt hat, dass er keinen Finger krumm machen muss, sondern dass sie freiwillig kommen werden.
Gli uomini di Jabes hanno risposto a Nahas, agli Ammoniti, senza dargli segnale che avrebbero vinto, perché è stata una mossa intelligente, saggia, perché questo Nas era talmente orgoglioso che lui era convinto che non avrebbero ricevuto attacchi e offensive indietro.
Glauben wir wirklich, dass Gott in unseren Kämpfen und in unseren Herausforderungen, dass er immer wirken kann, dass er allmächtig ist, und lohnt es sich, in unserer Not zu ihm zu kommen?
Crediamo veramente durante le nostre difficoltà che Dio è veramente all'opera, che Dio è onnipotente, e ci rivolgiamo veramente a lui nel bisogno?
Der David sagt in Psalm 18, sagt er einen schönen Satz. Psalm 18, die Verse 30 und 31. Da sagt er: Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.
Entschuldigung, nochmal. Psalm 13.
Psalm 18. 30 und 31.
Salmo 18, versi 31 al 32. Poiché chi è Dio all'infuori del Signore? E chi è rocca all'infuori del nostro Dio? Il Dio che mi cinge di forza e rende la mia via retta.
Und die Frage ist, haben wir diesen Glauben, wo die Bibel sagt, dass er Berge versetzen kann? Und ich muss zugeben, dass ich diesen Glauben meistens nicht habe, sondern ich denke von meinen Problemen oder von meinen scheinbaren Problemen. Viele von meinen Problemen sind ja gar keine richtigen Probleme. Aber ich denke davon oft viel zu groß und von Gott viel zu klein.
Noi abbiamo questa fede e crediamo che veramente Dio sia più grande dei nostri problemi, o pensiamo che i nostri problemi sono più grandi e il nostro Dio è troppo piccolo.
Und wie gut wäre es, wenn wir einen starken Glauben hätten und auch dadurch uns als Geschwister, aber auch unseren Familien oder die Menschen in unserer Umgebung, wenn wir sie dadurch ermutigen könnten, so wie der Saul das hier gemacht hat bei den Männern von Jabes, und das Ergebnis war Freude gewesen.
Sarebbe bello vedere la stessa situazione nella nostra vita, la stessa reazione, che con la nostra fede possiamo anche incoraggiare gli altri, nello stesso modo in cui Saul con la sua iniziativa ha incoraggiato questo popolo.
Ich komme zum nächsten Punkt, nämlich sein Verstand oder sein Plan, könnte man auch sagen. Kannst gerne den Vers 11 lesen.
passiamo al prossimo punto, il verso 11. Il giorno seguente Saul divise il popolo in 3 squadre che penetrarono nell'accampamento degli Ammoniti prima dell'alba e li abbatterono fino alle ore calde del giorno. Quelli che scamparono furono dispersi in maniera che non ne rimasero 2 insieme.
Der eigentliche Kampf, der die letzten Verse so seinen Anlauf genommen hat, der wird uns eigentlich nur in diesem Vers hier beschrieben und wir sehen, dass obwohl Saul eine große Armee hatte, dass er trotzdem einen Plan gemacht hat.
E possiamo vedere qua che nonostante Saul avesse un'armata così imponente, così grande, lo stesso lui aveva un piano, aveva organizzato una tattica.
Wir lesen, dass er um die Morgenwache in das feindliche Lager eingedrungen ist und die Morgenwache, das war von 2 bis 6 Uhr am Morgen gewesen.
E qui come alba si intende dalle 2 alle 6 del mattino.
Das heißt, der Feind hat wahrscheinlich keinen Angriff erwartet, dadurch, dass die sich ja ergeben hatten und der Zeitpunkt war auch relativ gut gewählt. Also es war irgendwie clever gemacht, würde man sagen.
Ed è stata una tattica molto intelligente e saggia, perché in quell'orario sicuramente il nemico non si aspettava un attacco.
In Vers 9 hat er ja ein Versprechen gegeben, dass Hilfe kommen wird und dass sie kommen wird, wenn der Tag am heißesten ist. Und wir sehen, dass sie gesiegt haben, als der Tag am heißesten war. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit das in Israel ist, aber ich denke irgendwas zwischen 12 und 18 Uhr.
Nel verso 9 vediamo questa promessa che entro quel momento della giornata dove ci sarebbe stato più calore, i nemici sarebbero stati già sconfitti. E poi nel verso 11 vediamo che in effetti è stato così. E non sappiamo esattamente, però tra le 12 e le 18.
Das heißt, sie sind zwischen 2 und 6 Uhr nachts in das Lager eingefallen und der Sieg war zwischen 12 und 18 Uhr am Mittag. Also, wenn man alle Möglichkeiten in Betracht